Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Hallo, schönen guten Abend
erstmal. Michael, grüß dich. Hey, mein Lieber, wie geht's? Wie steht's?
Ja, sehr gut. Und dir?
Auch alles auch, bestens? Ja, ich spreche mit dem Michael, da kann es mir nur gut gehen, oder?
Naja.
Na, hervorragend.
Wunderbar, hat das geklappt, ja.
Perfekto.
Kannst ja, du mich gut verstehen?
Ich verstehe dich gut hier. Das wunderbar. Sind doch die guten AirPods, oder nicht?
Fast. Andere Firma.
Andere Firma, ah, ja, sieht genauso aus, aber der Ton ist gut.
Genau, ja, prima.
Jawohl, mein Lieber, dann vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Ich habe heute eine gute Agenda, schon mal durch, aber vielleicht für die Leute, die ich noch gar nicht kenne. Wer ist der Michael? Was tut er? Wie ist er zur Fotografie gekommen? Genau.
Ja, Michael Rüttger, du hast es ja schon gesagt, steht ja auch überall. Ich bin Inhaber von einer Werbe- und Internetagentur und als Fotograf unterwegs. Beides jetzt seit fast 30 Jahren, also ist schon eine ganze Weile her. Und die Agenturarbeit von Anfang an über die Softwareentwicklung und über diesen Weg kam das Ganze dann auch nochmal verstärkt im Videobereich und später dann jetzt auch im Fotografiebereich dazu. Und eine Besonderheit ist eigentlich, dass Fotografie mich mein ganzes Leben begleitet. Erst privat, in der Schule, Analogfotografie, eigenes kleines Fotostudio, also Entwicklungslabor mir gebastelt. Und dann war es aber so, dass das Ganze mehr oder weniger eingeschlafen ist eine ganze Weile. Und ich habe das nur noch so ein bisschen privat gemacht. In der Agentur kam das Ganze dann wieder hinzu. Wir haben verschiedene Auftragsarbeiten erledigt, auch Reisefotografie in Auftrag gemacht. Also das war im Prinzip schon ganz schön. Aber ich habe das nie in meinem Portfolio drin gehabt, obwohl ich wirklich begeistert fotografiere. Das ist, wie gesagt, schon mein ganzes Leben lang. Und erst letztes Jahr habe ich mich dann dazu entschieden, das Ganze auch wirklich offiziell ins Portfolio der Agentur mit aufzunehmen. Ich selber fotografiere also vermehrt oder mit Begeisterung Hochzeiten, Porträts, Natur- und Tierfotografie. Das sind so Sachen, die mich begeistern. Ja, und jetzt ist das Ganze eben offiziell auch schon in der Agentur mit dabei.
Jawohl, sehr geil. Fangen vielleicht ganz vorne an. Wie war so der erste Berührungspunkt? Du hast schon erzählt, in der Schule. War das dann so ein Fach, wo dann alle mitmachen mussten? Oder war das so ein Fach, wo du dich anmelden konntest? Wie kam so dieser Zusammenschluss?
Genauer genommen von meinem Großvater. Der hatte so alte Balgenkameras. Ich weiß nicht, viele kennen die vielleicht schon gar nicht mehr. Drückte man drauf und dann klappte vorne so ein Ding auf und da war noch ein Rollfilm drin, also so hohe Filme. Und die hat er mir damals geschenkt. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich war auf jeden Fall noch in der Schule. Und da habe ich dann so die ersten Schwarz-Weiß-Aufnahmen mitgemacht. Und dann tatsächlich in der Schule mich ein bisschen schlau gemacht. Da gab es dann Foto-AG und was man da alles so lernen konnte. Da habe ich mich eingetragen und so ist das Ganze dann auch tatsächlich von Anfang an fundiert gestartet. Wir hatten mehrere sehr gute Lehrer, sowohl was die Entwicklung anging, aber auch was die Kreativität anging. Und und irgendwann habe ich mir dann von meinem von Ferienjobs und ein bisschen Unterstützung meiner Eltern meine erste eigene Kamera gekauft. Das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die, ich glaube, so ein günstiges Modell, Praktika, meine ich, hieß die sogar. Die hat ganz furchtbar geklappt. Das war so eine Spiegelreflexkamera. Ja, und so kam dann wirklich eins nach dem anderen dazu. Das Equipment wurde besser, das Studio wurde besser und also beziehungsweise das Labor wurde besser und konzentriert habe ich mich aber tatsächlich immer nur auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen und weil mehr konnte ich damals nicht entwickeln und ist dann auch eine ganze Weile so dabei geblieben.
Jawohl, ich habe das vorhin, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber du hast dir eine eigene Dunkelkammer gebaut. Habe ich das richtig
Genau.
verstanden? Wie macht, also was braucht man dafür? Wie kamst du auf die Idee? Warum, weshalb?
Ja, die Idee kam halt durch die Schule, weil da hatten wir halt unser Labor, wo wir entwickeln konnten. Und ich wollte das gerne auch hier zu Hause haben. Und habe dann, ja, das ist so ein alter Abstellraum, war das eigentlich bei uns unterm Dach. Nicht sehr groß, aber da stand eine alte Küche drin. Und das war natürlich vorteilhaft, weil man braucht schon fließend Wasser dafür. Und es gab eine Dachschräge mit einem Fenster. Und das musste ich dann einfach, das habe ich mit so einer Platte, Dichtungsgummi außen drumherum. Die Platte konnte man dann an die Wand vor das Fenster machen und dann war es dann wirklich stockfinster. Vor die Türe habe ich noch so einen dicken Stoff gehangen, dass da kein Licht durchkam. Ja, rote Leuchte rein, ein paar Schalen gekauft. Und da war halt der Vorteil, dass man das in der Schule dann schon genau gelernt hat und man wusste auch, was man brauchte. Und ja, sukzessive, das Ganze konnte ich mir von Anfang an nicht direkt leisten. Also kam erstmal der Umbau, dann kam so ein bisschen die ersten Gerätschaften, die man brauchte. Dann eben dieses ja, Belichtungsgerät, was sicherlich damals mit am teuersten war. Und viel mehr braucht man dafür eigentlich gar nicht. Also Schwarz-Weiß ist verhältnismäßig einfach umzusetzen. Und auch vor allen Dingen waren damals auch die Chemikalien günstig im Vergleich zur Farbe.
Jawohl, sehr gut. Also da hat man aber schon gemerkt, dass damals schon eine sehr starke Leidenschaft da war, ne? Weil ich gehe immer stark davon aus, dass deine ganzen Mitschüler, die haben sich jetzt nicht alle da eine Dunkelkammer gebaut, ne?
Nein, 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 nee. Also ich glaube, ich war in meiner Klasse tatsächlich der Einzige, der das gemacht hat. Also nicht nur die Dunkelkammer, sondern generell die Foto-AG. Es gab zwar, glaube ich, mal einen Freund von mir, der ist mal kurze Zeit mitgegangen, aber das hat die alle nicht so begeistert. Ich muss aber auch sagen, das ist wie so oft im Leben, es ist vieles Glückssache, weil man ja manchmal auch so einen Input von außen braucht. Und ich hatte dann einen Lehrer, mit dem ich so direkt eigentlich gar keinen Kontakt hatte, den wir aber den ich kannte vom Nachbarort her, und ich wusste, dass der auch fotografisch sehr viel in der Natur unterwegs ist. Und mit dem habe ich dann, oder zu ihm habe ich Kontakt gesucht, wir haben uns unterhalten, der war hellauf begeistert, oh, da ist ein Schüler, der interessiert sich dafür. Und was für mich ganz wichtig war, dass ich von ihm Objektive geliehen bekommen habe. Damals noch, ich glaube, M42 Gewinde hieß das. Also, das waren sehr große Objektive, die man für die Tierfotografie nutzen konnte. Die bekommt man auch nicht einfach so geschenkt oder überlassen, sondern das fand ich also schon einen sehr guten Vertrauensvorschuss, dass man da so als Schüler von ihm unterstützt wurde. Und ja, das alles hat schon meine Begeisterung stets weiter entfacht. Das stimmt, ja.
Jawohl, sehr cool. Wie haben deine Freunde und Familie damals reagiert? Weil A, natürlich so ein Zimmer erstmal rumzubauen, das macht ja auch nicht gleich mal alle Elternteile gleich mit. Dann, wenn du deinen Freunden sagst, hey, komm mal mit in die Dunkelkammer, ich zeig dir da mal was, das klingt natürlich auch erstmal ein bisschen creepy und so. Wie haben das die Leute so aufgenommen?
Ja, also im Prinzip ausnahmslos positiv. Also man kommuniziert das ja auch und die fanden das auch alle super interessant und haben auch durchaus mal nachgefragt, ob man denen noch mal was helfen kann, also mal Fotos machen und dergleichen. So, mein damaliger bester Freund hat das Ganze tatsächlich auch auf die Videoebene übertragen, was damals noch ein bisschen komplizierter war. Ist auch später tatsächlich dann studieren gegangen, also in diesem, ich glaube, das nannte sich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas mit Regie, Film, und der hatte damals auch schon gesagt, Mensch, super, du machst Foto, ich mache Video, und da können wir sicherlich das eine oder andere kombinieren. Und von der Seite war da immer schon im Freundeskreis auf jeden Fall eine Verbindung da.
Sehr, sehr gut. Und wie kam dann dieser, also zur Fotografie, das war jetzt, wie du schon gesagt hast, er hat ja nach 30 Jahren erst so final so wirklich dann den Platz eingenommen. Wie ging es denn nach der Schule weiter? Also kam dann schon direkt die Werbeagentur oder hast du dann erstmal irgendwie ganz blindlings irgendwo studiert oder Sabbatical oder was war da
Also
los?
ziemlich auf, also einen ziemlichen Durcheinander eigentlich in meinem Werdegang. Ich habe tatsächlich erst eine Stelle als Fotograf, also eine Ausbildungsstelle als Fotograf gesucht und Ja, was soll ich drum rumreden? Ich war geschockt, was ich damals in der Ausbildung dafür oder dafür meine Arbeit hätte verdienen sollen. Ich komme hier aus einem sehr ländlichen Bereich. Da gab es also jetzt nicht so die große Auswahl. Und die, mit denen ich gesprochen hatte, da habe ich gesagt, nee, also für das Geld gehe ich nicht arbeiten. Also Ausbildung hin und her, da muss ich mir was anderes suchen. Ein bisschen mehr Geld muss ich schon verdienen, weil man will ja auch so ein bisschen seinen Standard aufbauen. Ja, und so habe ich das Ganze tatsächlich erstmal sein gelassen und habe eine Elektrikerlehre angefangen, weil ich unbedingt eine Lehre haben wollte. Ich wollte eine Handwerkslehre in irgendeiner Form absolvieren. Habe ich dann auch gemacht, 3,5 Jahre. Und bin dann danach quasi eine Zeit lang noch arbeiten gegangen, während ich gewartet habe, mich fürs Studium ein, also während ich den Studienplatz auf den Studienplatz gewartet habe. Dann kam die Bundeswehr, damals war das ja noch Pflicht, die funkte mir plötzlich dazwischen, was aber im Nachhinein gar nicht so schlecht war, weil ich bin dann dorthin gegangen und da ich aber schon meinen Studienplatz bekommen hatte, war ich quasi bei der Bundeswehr und konnte aber, wurde freigestellt und konnte mein Studium anfangen. Und somit hatte ich damals eben nicht diese 24 Monate, die es da ja noch als Wehrdienst gab, später waren es dann 12 und dann irgendwann 10, ich weiß gar nicht mehr so genau, sondern ich hatte tatsächlich nur einen sehr kurzen Wehrdienst und bin dann direkt studieren gegangen. Und während dem Studium, ja, da habe ich dann die Agentur auch schon gegründet, damals noch eine, ja, man kann sagen, eine Webagentur, alles was mit, würde sagen, heute neuen Medien zu tun hatte, hat mich sehr interessiert. Auch Oberflächengestaltung, was auch so ein bisschen Schwerpunkt von meinem Studium war. Weil es gab damals noch nichts anderes in Richtung Kreativität und Fotografie und Videografie. Ich habe das versucht, also so irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Und das war auch dann das, was die Agentur am Anfang ausgemacht hat, weil vor 30 Jahren gab es eben noch nicht so viele, die das dann vernünftig auch angeboten haben. Und so kam dann sukzessive eins nach dem anderen dazu, vor allen Dingen eben auch ja, eigene Fotos zu machen für meine Kunden. Wie gesagt, aber damals noch nicht explizit beworben. Es war halt einfach mit in den Aufträgen mit dabei.
Okay, was war so bei dem Werbeagentur, was war so das Kerngeschäft, so Webdesign und Webseitenerstellung?
Ja, Webdesign, also Webdesign tatsächlich auch Protokollentwicklung, das kennt heute fast keiner mehr. Für Fido oder Mausnet, das waren die Vorläufer vom Internet. Mausnet stand für Münsteraner Apple User Service und das war so ein, ja, da musste man sich noch im Modem einwählen und es konnte auch immer nur einer in diesen Chat hinein. Also es gab keine Gruppe in der Form. Und dafür mussten Protokolle geschrieben werden. Und ja, wie gesagt, also da war ich relativ aktiv. Später kam dann tatsächlich die Webentwicklung, aber direkt fürs Business dazu. Also Unternehmen haben angefragt, wir brauchen eine Webseite. Kannst du das umsetzen? Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Sehr erfolgreich, muss ich sagen, viele, viele Jahre. Und dann kam im Prinzip noch ein bisschen Softwareentwicklung dazu, aber hier schon mit dem Schwerpunkt, der mir immer wichtig war, auf grafischer Ebene. Also klar, ich kann auch programmieren, ich habe auch diverse Dinge gemacht, aber mein persönlicher Schwerpunkt vor allen Dingen war immer das Oberflächendesign. Heute halt User Interface Design, Usability, Grafik dafür und das war so ein bisschen der Schwerpunkt. Ja, das war so auch, würde ich mal sagen, mal mindestens 10, 12 Jahre der Fall. Ja.
Sehr gut. Dann, wie kam auch dieser Umschwung? Du bist ja bei LinkedIn sehr irgendwie aktiv und hast auch ganz viele Kurse, die du sozusagen dort auch erstellst für LinkedIn. Wie kam so dieser Umbruch, dass du da auch so Kurse erstellst? Ich glaube, die gingen ja auch teilweise ums Programmieren oder so.
Ja, auch das war halt, das ist immer so der glückliche, eigentlich im Nachhinein, wenn so die Ausbildung in Anführungsstrichen etwas chaotisch ist, weil so direkt eine Linie ist ja nicht erkennbar, vom Elektriker zum Werbeagenturinhaber zum Fotograf. Aber das baute sich schon alles so ein bisschen aufeinander auf. Und der Punkt dabei war, dass man ja im Prinzip die Anfragen, die dann gekommen sind, versucht hat, einfach mit besten Mitteln umzusetzen. Und sich so halt dann auch entsprechend immer weitergebildet hat. Und ja, im Grunde zu dem Punkt, wo wir dann heute angekommen sind.
Aber wie wird man so ein
Ach so,
LinkedIn-Kursersteller? Also das kann ja nicht jeder.
Entschuldigung.
Jeder hin zum Kunst
Genau.
kann das ja machen, kann ja nicht sagen, ich mache jetzt hier einen Kurs, wie man fotografiert oder
Ja.
so.
Nee, das kam. Ich hatte eine Anfrage damals vom, ja, von einem großen Buchverlag. Habe dann angefangen, Bücher zu schreiben. Das war tatsächlich, die ersten Bücher gingen eher in den grafischen Bereich, und handelten sich um Produkte von Adobe Systems. Kennt sicherlich jeder, ja, also von Photoshop bis hin zu Gott weiß was, was die anbieten. Und da habe ich ein bisschen was zugeschrieben. Und über die Bücher ist dann ein, ja, damals noch nicht LinkedIn, aber ein Anbieter aus Österreich, der nannte sich damals Video to Brain, das Unternehmen. Und das war in ganz Europa eigentlich der einzig große Video-Tutorial-Anbieter. Damals noch DVDs, also an Streaming oder sowas war da gar nicht zu denken. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir aneinander geraten sind, vom Kontakt her meine ich. Kann über eine Messe gewesen sein oder sowas, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall fragte er mich irgendwann, Mensch, hast du nicht mal Lust, ein Video zu drehen, also ein Tutorial zu machen? Und habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht, probieren wir mal. Und dann habe ich ein Konzept erarbeitet und habe das dann in Österreich aufgenommen, damals da noch in den Studios. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil das anders wie beim Buchschreiben kompakter ist. Man bereitet quasi einen roten Faden vor, so eine Art Inhaltsverzeichnis und dreht das innerhalb einer Woche ab, sagen wir mal, vielleicht auch 2 Wochen, je nachdem, wie lang die Kurse damals waren, und ist fertig. Und beim Buch ist es ja dann doch eine ganz andere Sache, also halbes Jahr Recherche, halbes Jahr, dreiviertel Jahr Schreiben, bis das Ding dann endlich fertig ist. Und das hat mir sehr gut gefallen und so habe ich das Bücherschreiben langsam sein gelassen und bin immer mehr in den Video-Tutorial-Bereich reingegangen. Ja, und dann wurde LinkedIn, dann wurde Video2Brain gekauft, damals noch von Lynda und später, hat nicht lange gedauert, ein paar Monate später wurde Lynda von LinkedIn gekauft und so bin ich dann irgendwann bei LinkedIn gelandet. So, ja, und biete dort schwerpunktmäßig auch heute Bereich Trainings aus dem IT-Bereich an, aber eben auch aus dem Bereich Grafik und auch Video-Tutorials habe ich gemacht. Meistens eben auch zur Software von Adobe und jetzt neuerdings auch von Affinity. Ja, und so bin ich da so langsam hingekommen.
Gut, ja, und schon so lange her. Wie viele Kurse gibt es mittlerweile bei LinkedIn von dir?
Weia. Da erwischst du mich. Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich gesagt,
So
also
grob, ganz grob.
30, 40, ich kann es wirklich nicht sagen, weil es sind halt auch viele kleinere Sachen mit dabei. Man nimmt ja so im Frühjahr waren es sehr lange Trainings, also ich habe DVDs aufgenommen mit 12 Stunden, was heute kein Mensch mehr so machen würde. Und heute so sehr lange Trainings sind in der Regel 3 Stunden und sehr, wie ich persönlich auch finde, die meisten Trainings liegen so bei einer Stunde, 1,5 Stunden. Da kann man schon sehr viel abdecken, sehr viel machen. Und von der Seite her, ja, man nimmt halt alle Themen auf, die einen interessieren, die LinkedIn dann auch unterstützt, die man machen kann. Und also ich sage ja, ich schätze jetzt mal so 30 Stück bestimmt. Ja.
Jawohl, da hast du schon mal ordentlich was reingehauen. Auf jeden Fall, wie viele Bücher hast du geschrieben?
Müssten auch 15, glaube ich, sein.
Boah, das ist
10,
eine
15.
Arbeit.
Ja,
Ach
ja.
du,
Ich
ich wäre
meine,
schon.
gut, das sind Fachbücher von Sachen, also zum Beispiel Adobe Flex. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere noch kennt, ist auch längst vom Markt weg. Das sind alles so Sachen, das geht verhältnismäßig schnell. Ein halbes Jahr ist man fertig. Ja,
Verhältnismäßig schnell.
klar. Aber ich habe zum Beispiel ein Buch aus dem IT-Bereich geschrieben. Gedacht war das tatsächlich für die Ausbildung der Informatiker. Da habe ich sehr lange dran gesessen. Also fast ein Jahr Recherche, dann fast nochmal ein Jahr Schreiben. Und ich war so stolz auf dieses Buch. Das war auch das dickste. Das ist über 1000 Seiten gewesen. Und das war Flop. Ja, also nicht, weil es die Leute nicht gut fanden oder weiß ich nicht, die, die es gelesen haben, die haben auch durch die Bank weg positives Feedback gegeben, sondern es war halt scheinbar echt ein Thema, wo ich gedacht habe, das interessiert, aber hat nicht. Es wurde zu wenig gekauft und wie das dann im Buchbereich ja ist, dann wird es irgendwann verramscht, dann gibt es keinen Buchpreisindex mehr und dann kann man, glaube ich, heute immer noch kaufen bei Amazon. Keine Ahnung. Also es gibt noch ein paar Bücher von mir bei Amazon und ich habe, das ist vielleicht noch interessant, ich habe als einer der ersten deutschen Autoren für die Serie, die amerikanische Serie, für Dummies geschrieben. Ganz früher, zu dem Zeitpunkt, gab es das nicht, weil die wurden alle nur übersetzt ins Deutsche. Und da bin ich dann in einem Bereich für Datenbanken, MySQL genau genommen. Das hängt auch mit dem Web zusammen, ja, mit der Webentwicklung. Hab ich ein Buch MySQL für Dummies geschrieben und das ist ein richtiger Bestseller geworden. Und das läuft auch heute tatsächlich noch. Es gibt immer noch Käufe von dem Buch, obwohl das, weiß ich nicht, schon 15 Jahre her ist oder sowas. Das kann man auch noch bei Amazon kaufen und ich habe sogar schon Bücher gesehen, die weit über dem Betrag lagen und angeboten wurden bei eBay, wie das Buch selber damals wert gewesen ist. Also scheinbar entwickelt sich das zu einem Sammlerstück. Also das ist eine Besonderheit von
Ja,
dem Buch. Ja.
geil. Also das ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Da auf jeden Fall mal Hut ab, ne? Also was hast du da, 15 Bücher oder so im Dreh, Pi mal Daumen?
Ja, 10, 15
Da
Bücher,
schon
genau.
eine echte, also ich bin mit meinen zwei Büchern schon fix und fertig. Und das ist ja noch einfach, ne? Ich schreibe das ja mit direkt aus meiner Erfahrung raus und sag ich mal auch im Roman-Style. Das heißt, man kann es jetzt, sag ich mal, so ein bisschen aus dem Fluss so heraus. Die Recherche, die du ja da aufbringen musstest, dann so ein Fachbuch rauszubringen, ist ja noch immens viel höher. Also da auf jeden Fall größten Respekt vor. Wenn du das nächste Mal hier bist, du bist ja letztens erst Fotograf des Monats geworden,
Ja,
musst du unbedingt
Gratulation.
mal ein paar Bücher mal mitbringen. Bin mal sehr gespannt. Zum
Habe ich
einen
schon auf
natürlich.
der Liste, genau.
Sehr gut. Finde ich auf jeden Fall immer sehr spannend, weil das immer eine sehr krasse Leistung und bestimmt hast du auch da im Studio wahrscheinlich auch irgendwo so eine Vitrine oder so, wo du welche paar Exemplare drin hast, ne, oder?
Nee, Vitrine nicht. Ich habe die, ich glaube, hinten in einem Raum habe ich die im Schrank noch drin. Weil es, ich sag mal so, es passt halt heute zu dem, was ich heute mache, eigentlich so gar nicht
Ja,
mehr.
aber es ist eine
Ja. Und
Leistung,
das ist richtig.
da
Aber es
muss ein
irritiert die
Altar
Leute eher.
bauen.
Ne? Also wenn hier, ich sitze ja jetzt in meinem Studio, nicht in meinem Büro, sondern im Fotostudio. Und wenn die Leute hier reinkommen und da stehen da ein paar Programmierbücher rum, dann fragt sich ja, was soll denn das? Deswegen stehen die nicht hier.
Ja.
Ne?
Aber zu Hause schön großen Altar bauen und wenn du nach Hause kommst, erstmal
Ja,
verbeugen.
das ist. Ich weiß es ja. Das ist wichtig.
Das auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr, sehr starke Leistung. Kommen wieder den Schwung zur Fotografie rum. Was hat dir denn so die Fotografie gegeben? Weil ich sag mal so, natürlich dieser Werdegang, du hast da schon sehr viel aufgebaut, Werbeagentur und sowas. Jetzt könnte man sagen, okay, warum machst du nicht das weiter? Warum kam dann so diese Fotografie? Warum hat das so einen großen Stellenwert auf einmal bei dir eingenommen?
Also, wie gesagt, das war eigentlich immer so, dass ich es gerne gemacht habe. Und ich habe es auch privat tatsächlich weiter verfolgt, mal mehr, mal weniger intensiv. In der Agentur nicht beworben, aber auch dort Auftragsarbeiten gemacht. Ich habe eben ja schon gesagt, Reisedokumentationen gemacht, weil ich fahre auch gerne Motorrad und habe dann eine Doku damals mit Fotografie und mit Schreiben veröffentlicht in Motorradzeitschriften. Bei einer Rundreise oder von einer Rundreise durch Schottland. Und ja, das ist also, es war immer präsent. Aber du hast recht, es war halt nicht mein Kerngeschäft in der Agentur. Und der Grund, warum ich da gewechselt bin und kann man sagen, auch wechseln musste, war tatsächlich die Pandemie. Denn in der Zeit ist die Arbeit in der Agentur doch massiv zurückgegangen und generell muss man auch sagen, ist das teilweise in bestimmten Sparten im Werbebereich nicht mehr so, wie das vor 10 Jahren oder 15 oder 20 Jahren noch war. Das fängt im Druckbereich an. Wenn man einigermaßen gewinnbringend arbeiten möchte und man soll für jemanden Visitenkarten gestalten, macht dem ein Angebot. Dann fallen viele, vor allen Dingen Kleinunternehmer oder Einzelunternehmer, die fallen aus allen Wolken, was man dann als Agentur dafür haben will, während dann man in irgendwelchen Online-Druckereien Visitenkarten 500 Stück für 25 € kaufen kann. Und Zunehmend wurde das schwerer, das auch zu erklären im Druckbereich. Da gibt es noch andere Beispiele. Im Webbereich ist es ähnlich. Auch da gab es einen sehr starken Preisverfall. Man kann natürlich da auch noch sein Geld mit verdienen, tue ich ja auch noch. Aber es ist halt nicht mehr diese Größe wie noch vor vielen Jahren. Irgendwann saß ich dann mal in der Agentur und habe Däumchen gedreht, um es mal so auszudrücken, und habe gedacht, irgendwas musst du dir jetzt einfallen lassen, und habe dann gedacht, Mensch, man könnte ja eigentlich mit Fotografie was machen. Und habe dann eben versucht, das Ganze ein bisschen zu pushen. Und auf dem Weg bin ich ja dann auch irgendwann mal vor deiner Haustür vorbeigeschafft. Wir haben uns connected. Ja, und das war dann eigentlich auch der Startpunkt, das Ganze so umzusetzen, dass es auch professionell angeboten wird. Noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist, weil es hört sich immer so an, als wenn ich erst letztes Jahr quasi mit zum Beispiel der Hochzeitsfotografie begonnen habe. Das ist aber nicht so. Also ich habe schon viele Jahre vorher auch genau das Gleiche schon gemacht, aber eben nicht offiziell beworben. Ja, ich bin als Michael Rüttger irgendwo hin und habe dann ja noch nicht mal nur Freunden, sondern durchaus auch fremden Kunden Auftragsarbeiten gemacht. Aber das war immer nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, jemand kannte jemanden, dem hat das erzählt. Und das habe ich dann eben letztes Jahr, Mitte letzten Jahres quasi geändert und habe das Ganze eben professionell aufgezogen und bewerbe das Ganze eben auch. Und möchte, wenn es funktioniert, quasi das Ganze auch dann zu 100% intern noch machen. Weil Fotografie gibt mir eben unglaublich viel, viel, viel mehr wie jetzt, in der jetzigen Zeit, das, was ich in der Agentur noch so machen kann an Werbung. Ja.
Ja, Mensch, Michael, du hast eine eigene Dunkelkammer gebaut. Ich glaube, da steht nichts aus, dass du hier schon gute Erfahrungen in der Fotografie hast. Hast ja das quasi von der Pike auf mitgenommen alles. So, schon mal eine starke Leitung. Was hast du denn für einen Kamerawechsel gemacht? Wo bist du jetzt gelandet?
Also ich habe lange Jahre mit Canon fotografiert. Dann bin ich, das lag aber am Videobereich, weil wir Video-Equipment gekauft haben von Sony. Bin dann zu Sony gewechselt.
Nein.
Und ja, also videomäßig war ich ganz zufrieden. Fotomäßig nicht ganz so. Nicht von der Qualität der Fotos her, sondern eher von der Bedienung der Kameras und so weiter her, bin ich da nicht ganz so glücklich gewesen. Und bin jetzt aktuell tatsächlich bei ganz was anderem. Das ist gar nicht so üblich, kommt nicht so häufig bei Fotografen vor. Ich fotografiere mit Panasonic Lumix, und ja, bin damit einfach super gut unterwegs, habe alles, was ich qualitativ brauche dafür. Es gibt eine kleine Einschränkung. Das System bietet nicht ganz so viel Auswahl an Objektiven wie zum Beispiel für Canon. Aber bislang habe ich damit noch keine Probleme gehabt. Also mal schauen.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich relativ weit verbreitet. Also ich würde so die drei größten Lager sagen, sind natürlich Canon, Sony und Nikon. Aber so Platz 4 schon Panasonic. Also relativ viele von mir, selbst Joel, mit dem ich letzte Woche hier gesprochen habe, der hat auch eine Panasonic. Viele nutzen das und teilen das auch so. Ich glaube, so, ja, vierten Platz würde ich so sagen, teilt sich mit Blackmagic. Natürlich die Filmemacher nutzen viel Blackmagic. Aber das ist doch schon relativ weit verbreitet, ne?
Ja, es ist vor allen Dingen unschlagbar im Videobereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Qualität im Videobereich ist super. Und dabei ja trotz alledem nicht nur, ich mache ja nicht nur Fotos, sondern auch Videos, ist es eben tatsächlich so, dass ich da das beste System für beide Umgebungen abfinden können mit.
Sehr gut. Dann, ich bin auch MFT-Fan. Jawohl, hier. Dein Namensvetter, auch Michael. Michael Meyer. Alles Michaels hier. Und der andere, warte mal, Michael Gaber war auch da. Alle meine Kunden heißen Michael. Ich glaube, ich muss eine Werbung schalten mit, hey, du heißt Michael und bist Fotograf, dann kommst du rein. Das sind die Besten immer.
Das war mal eine Zeit lang ein weit verbreiteter Name, glaube ich.
Ich glaube auch. Was war bisher deine schlimmste Erfahrung von einem Kunden?
Meine schlimmste Erfahrung,
Deine
die
schlimmste
ist
Erfahrung.
tatsächlich noch nicht so lange her.
Da bist du so lange am Start und die ist noch nicht so lange her.
Tatsache, ja. Also ich habe wirklich, egal ob in der Agentur oder als Fotograf, ich habe noch nie wirklich schlimme Erfahrungen gemacht mit Kunden, bis eben auf einen Kunden, wo ich wie besprochen Fotos abgeliefert habe und die dann alle schlecht gewesen sein sollen. Und das hat mich sehr geschockt, weil die waren nicht schlecht. Ja, aber wenn man natürlich das erste Mal überhaupt so eine Wahnsinnskritik da bekommt, erstmal tut einem das leid. Ja, man möchte ja schon für seine Kunden das beste Ergebnis abliefern. Und dann versucht man Verbesserungsvorschläge, man versucht noch entgegenzukommen. Aber da war dann gar nichts möglich. Und ich habe dann hinterher auch nochmal natürlich bei vielen gefragt: Hey Mensch, was hältst du davon? Ist das wirklich so schlecht? Und ich habe nirgendwo entsprechend ein Feedback bekommen, dass man das nicht professionell so verkaufen konnte. Ja, und das war wirklich für mich eine richtig schlimme Erfahrung. Ich weiß nicht, für den Kunden war es vielleicht genauso schlimm, keine Ahnung, aber auch der ganze Umgang sehr, sehr schwierig. Also selbst wenn man, ich finde immer, wenn in irgendetwas nicht funktioniert, gab es sicherlich auch in den 30 Jahren an anderen Stellen, aber dann spricht man miteinander und sagt man, was kann man tun? Und dann findet man eine Lösung und alle sind hinterher fast glücklicher wie am Anfang. Aber hier war auch überhaupt keine Kommunikation möglich. Das driftete in Schreierei ab und also das war schrecklich und sowas nimmt mich tatsächlich mit, muss ich sagen. Also trotzdem, das tut es auch nach 30 Jahren noch, weil ich solche Menschen einfach nicht verstehe. Ja, also ich meine, sie geben Geld aus, um etwas zu bekommen, nutzen noch nicht mal die Chancen der Verbesserung oder sonst irgendetwas. Ich bin heute im Nachhinein der Meinung, die hatten gedacht, okay, den lassen wir mal fotografieren und dann sagen wir hinterher einfach, passt nicht und kriegen unser Geld zurück. Ja, so nach dem Motto. Und das war aber dann auch nicht so. Aber das war tatsächlich so mit einer der schlimmsten Erfahrungen. Und vielleicht noch eine zweite Geschichte aus der Agentursache. Ich habe mal für Leute viele Drucksachen gestaltet, sehr viel Geld, weil hohe Auflagen und so weiter, mehrere Werbemittel und da war der Firmenname falsch geschrieben. Trotz aller Prüfungen am Anfang ist es selbst den Kunden nicht aufgefallen. Und das war auch so ein Schockmoment. Also das waren so, glaube ich, die zwei schlimmsten in meinem ganzen Leben.
Scheiße, aber wie ist denn, wie kann, also normalerweise schickt ja der Kunde den Namen oder das Logo oder sowas, man packt das ja dann drauf, aber hast das selber abgetippt und dann aus Versehen, keine Ahnung, einen Buchstaben falsch oder.
Es war ein falscher Buchstabe. Es war anstatt ein L, war es ein T. Und in der Schriftart war das tatsächlich, es ist keinem aufgefallen. Kennst du ja vielleicht, wenn man Bücher schreibt, wenn du einen Fehler schreibst, du kannst das hinterher fünfmal Korrektur lesen. Du übersiehst häufig deine eigenen Fehler. Deswegen immer wichtig, wir haben ja auch so einen Workflow, dass die Mitarbeiter kontrollieren das nochmal, gucken drüber, dann geht es zum Kunden, der soll das auch nochmal kontrollieren. Es ist keinem aufgefallen. Und erst, wo die ganzen Werbemittel so nach und nach eintrudelten, da rief er mich an und sagt, hör mal, mein Firmenname ist falsch, mein Name ist verkehrt. Und da kann man ja auch nichts machen. Ja, also da muss man sagen, ja, okay, dann dreh doch mal die Kappe.
Scheiße.
Und ja, das war's wirklich. Ja.
Ah,
Aber es ist immer noch
ärgerlich.
ein Kunde von mir.
Ja, wenn man ja damit meint, ja auch gut umgeht und dann ist natürlich ein bisschen eine schöne Lösung. Du hast ja, also Fehler passieren leider Gottes, auch wenn man drüber schaut. Und ja, dann macht man es halt besser und nächstes Mal passiert es dann nicht mehr. Aber schneller als gedacht. Also bei meinem Buch, ganz vorne das Cover, müsst ihr mal gucken, wer das hat. Da ist ein Komma. Da steht die 80 Einsichten eines erfolgreichen Fotografen. Die 80 Einsichten, Komma eines erfolgreichen Fotografen. Das ist falsch. Und das Lektorat hat das nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Anja, die das Korrektur gelesen hat, das Buch hat es nicht gesehen. Also drei Parteien, die das nicht gesehen haben, auf dem Cover, eigentlich eines der wichtigsten Sätze überhaupt ganz vorne ja drauf. Und 1000 Bücher wurden gedruckt, alle mit falschen Dingen raus. Hat zum Glück nahezu niemand gemerkt. Unter den Kommentaren gab es mal, ich glaube, über die zigtausende, die das jetzt gesehen haben, vielleicht maximal zwei, die es gesehen haben. Müsst ihr mal zu Hause schauen, wer das Buch hat. Dann haben wir es bei der zweiten und dritten Auflage korrigiert. Und jetzt bei der vierten Auflage hatten wir den falschen Dateiordner genommen. Jetzt ist in der vierten Auflage wieder drin. Also
Okay, ja.
Fehler passieren immer, aber ja, Komma falsch, Müsst ihr mal drauf schauen, bin ich mal gespannt, wie viele die es mit dem Komma haben. Aber das ist dann ein Unikat. Das ist dann wie bei diesen, das ist wie bei den Münzen damals. Und wenn du so eine Falschprägung hattest, die sind noch wertvoller, weil es extra noch, weil da ein Fehler mit drin ist.
Ja, genau.
Dass du deinen Kunden so verkaufen bist, das ist ein Unikat. Das
Nee,
ist noch mehr
nee,
wert.
nee, er hat mich nicht drauf eingelassen. Nein, ja, definitiv nicht.
Schade, schade. Dann gehen wir in die andere Richtung. Was war die schönste Erfahrung mit einem Kunden bisher?
Da sind wir dann tatsächlich beim Fotografiebereich. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich das so ja, stark mittlerweile auch verfolge. Und das ist tatsächlich ja, die Hochzeitsfotografie im Schwerpunkt. Da fällt es mir eigentlich schwer zu sagen, welcher Kunde mir da am besten gefallen hat oder welches das schönste Erlebnis war. Da gibt es ganz viele schöne Erlebnisse. Also ich habe jetzt wirklich auch in der Zeit, wo ich das professionell bewerbe, sehr, sehr viele Shootings schon gemacht. Und da sind überall so tolle Erlebnisse ständig mit dabei. Vielleicht in der Porträtfotografie. Ich habe eine Anfrage bekommen für eine Babyfotografie und die Mutter war sich sehr unschlüssig, ob sie das machen soll, weil ihr Sohn hier so eine offene Lippe hatte. Ja, und für mich war das auch eine Herausforderung, muss ich sagen. Man möchte das ja auch einerseits so fotografieren, dass es jetzt nicht ganz so schlimm aussah, andererseits aber auch, das war dann auch hinterher der Grund, warum die Mutter das machen wollte. Ja, es gehört halt zum Leben des Kindes dazu. Das war der Punkt. Das wird irgendwann, wird man das nicht mehr sehen können. Der ist ja sehr, sehr klein, der kleine Mann dort. Und das wird auch jetzt oder wurde schon, glaube ich, operiert. Aber es gehört zum Leben dazu. Ja, und das war so eine Herausforderung, der ich mich dann gestellt habe. Und da sind wundervolle Fotos bei rausgekommen. Für mich eines der schönsten Fotos, sogar eins erst nach dem Shooting, wo das kleine Kind mit der Flasche gestillt wurde. Und das war, wo sie die Bilder dann hinterher gesehen hat. Das war, glaube ich, für mich ein sehr bewegender Moment, weil ja, man dann auch schon viele Emotionen sieht und spürt und da kann man sich dann schon auch sehr darüber freuen, wenn man dort die Frau oder beziehungsweise das Pärchen mit den eigenen Fotos dann so glücklich gemacht hat, wenn die die anschauen und einfach ja, ihren Emotionen freien Lauf lassen.
Sehr, sehr
Das war schön.
schön. Das ist auch mega. Und dann hast du ja, wir haben ja mit Hochzeitsfotografie primär angefangen zu bewerben. Jetzt hast du ja sogar noch fettes Studio reingebastelt. Jetzt kannst du da alles Mögliche machen. Was sind so die Gebiete, auf die du dich aktuell fokussierst oder was möchtest du langfristig alles anbieten?
Also fokussieren im Studio, was man ja jetzt hier so ein bisschen sehen kann, ich habe mich ja da platziert, ist zunächst einmal ganz normale Porträtfotografie, vom Businessporträt bis hin zu Familienporträts kann ich anbieten und mache ich auch sehr gerne. Ja, die Babyfotografie habe ich jetzt mal gemacht, bewerbe ich aber noch nicht, weil ich finde es nach wie vor eine Herausforderung. Weil mit erwachsenen Menschen oder mit Menschen, die einen verstehen, wenn man mit ihnen redet, finde ich es immer noch etwas einfacher, weil man dann sich besser ausdrücken kann. Und bei so kleinen Würmchen, die sind schnell am Weinen und das will man ja auch nicht so fotografieren. Und es hat super geklappt. Ich werde das und möchte das auch sicherlich nochmal machen, aber im Moment halt eher Familienporträts, Businessporträts, was so das Studio angeht. Dann mache ich ein bisschen für mich aber erstmal selber ein bisschen Kreativfotografie. Ganz wichtig, Tierfotografie, was ich jetzt also natürlich nicht nur im Studio anbiete, sondern auch, ich wohne ja sehr, sehr ländlich, wir haben unglaublich viele Pferde hier um uns herum, die ich sehr gerne fotografiere, aber auch Hunde. Und man kann es vielleicht gerade erkennen, da hinten, da an der Stelle, da hängt auch so eine Fotografie, eines der ersten, die hier im Studio entstanden ist, und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, also ja, ansonsten, ich habe es gerade ja gesagt, also Hochzeitsfotografie, Porträts und Tierfotografie. Das ist so der Schwerpunkt, den ich eigentlich im Laufe der nächsten Jahre pushen möchte.
Jawohl. Sehr schön. Und dann ein schönes Studio damit reingebaut. Ja. Wie groß ist das? Kannst du da richtig schön nach hinten gehen? Weil ich habe hier mein Studio, ist so, sage ich mal, ein bisschen limitiert. Also 85 mm wird schon gerade so eng, dann bin ich schon mit Rücken an der Wand. Meistens muss ich mit einem 50 mm shooten. Hast du da so schön
Platz? Ich habe 7 Meter in der Tiefe.
Ja, geil.
Das ist okay. Dafür habe ich das Problem mit der Breite. Weil es ist leider baulich nicht anders möglich gewesen, aber ich sag mal, wenn ich da wirklich 7 Meter und die Breite, wenn die nicht ausreicht, dann ist das auch ein Auftrag, dann kann ich mir auch gerade ein Studio mieten.
Ja, 7 Meter kannst du mit 70-200er schon reinschuten.
Ja, also geht schon, aber ich nutz auch nicht immer die Länge aus. Also je nachdem, was ich aufnehmen möchte, wähle ich halt das passende Objektiv. Aber die 7 Meter haben halt die Möglichkeit, tatsächlich auch schön zu experimentieren damit.
Ja, ist sehr richtig, ja. Sehr gut, hast du auch eine Dunkelkammer gebaut?
Nein, werde ich auch nicht mehr tun.
Du weißt auch, wie es geht, Michael.
Ja, aber ganz ehrlich, erstmal, wer entwickelt heute noch einen Film, wobei das ja wieder kommt.
Das kommt, also, ja.
Es ist tatsächlich eine kleine Szene da vorhanden. Aber selbst wenn ich nochmal einen Film fotografieren würde, also mit Film fotografieren würde, dann, Herrgott, dann lasse ich das Ding entwickeln. Und wenn ich jetzt was ganz Besonderes ist, dann lasse ich es bei jemandem entwickeln, den ich kenne, mache ich nicht mehr selber.
Nee. Ja, tatsächlich wieder. Also ist immer so ein Trend, so es kommt wieder ein paar Jahre, dann wieder verschwindest, dann kommst du wieder. Also ich habe ja das auch nie verstanden, wie man in der digitalen Zeitalter analog fotografieren kann, aber habe dann mir selber eine geholt und dann diesen Prozess einfach mal durchmachst, halt dieser Prozess, den es halt, wirst du wahrscheinlich kennen, ja, durch die Dunkelkammer und so. Also ich habe das dann nicht selber entwickelt, aber habe das entwickeln lassen, aber so dieses Gefühl, so okay, du hast jetzt nicht unendlich Schuss, ne, du musst auf den perfekten Moment warten, dann natürlich immer darauf achten, ist alles richtig eingestellt und dann dieses Bang, hey, sind das jetzt gute Bilder geworden oder nicht, wie wird es später, ne, das ist ja dieser Moment, wenn es entwickelt wird. Also es hat schon eine gewissen Reiz, da schon sozusagen den Prozess zu genießen. Aber ja, das glaube ich, nur jemand, der es gemacht hat, kann das glaube ich nachvollziehen.
Absolut. Ja. Ich meine, im Grunde hat man die gleichen Probleme heute wie früher. Nur, wie du schon sagst, früher war es halt tatsächlich erst so 100% klar, wenn man entwickelt hatte. Dann hat man es gesehen und dann hat man gesagt, oh verdammt, das Ding ist ausgebrannt und da kann ich nichts mehr machen. Mit einem eigenen Labor war das dann noch ein Teil. Teilweise wenigstens möglich, aber das ist kein Vergleich zu heute, wenn man mit eben ja dem RAW-Format beispielsweise fotografiert, dass da alles noch rauszuholen ist, dass da hätte man früher von geträumt. Wobei ich sagen möchte, ich finde das nicht unbedingt einfacher, weil klar, man kann vieles heute machen, aber man muss es auch wissen. Man muss wissen, wie es geht und insofern ist das Gleiche wie früher auch.
Ja. Dafür gibt es doch 15 Kurse von die 30 Kurse auf LinkedIn. Die kann man sich alle anschauen.
Aber nicht dafür. Nee. Aber vielleicht kommt das nochmal, schauen.
Komm noch. Dann, wie bildet sich aktuell in der Fotografie weiter oder bildet sich überhaupt weiter? Also beziehungsweise in jetzt nicht natürlich im geschäftlichen Sinne bei uns, sondern im Skill-Bereich. Ne? Zum Beispiel, wenn es jetzt auch im Newborn- oder Baby-Bereich jetzt ging, hast du dich da irgendwie jetzt reingefuchst durch YouTube oder folgst du irgendwelchen gewissen Leuten und hast gesagt, komm, das soll hierher kommen, ich nehme die Kamera und probiere das einfach aus.
Nee, also das mache ich, dass das widerspricht so ein bisschen meiner professionellen Einstellung. Also ich würde nie einfach blindlings irgendwo hingehen und Fotos machen, außer ich weiß, dass ich das hinkriege, aber ich beschäftige mich im Vorfeld dann schon sehr damit. Jetzt hat das schon einen großen Vorteil, wenn man so viele Jahre bei einem Unternehmen wie zum Beispiel auch LinkedIn ist, als größten weltweiten Videotutorial-Anbieter. Weltweit, weiß ich nicht, ich glaube, ist egal, ich weiß gar nicht genau, wie viele Videotutorials dieser Anbieter weltweit hat in unterschiedlichen Sprachen. Aber wenn man jetzt nur auf Deutsch und Englisch zurückgreift, ist das ist einfach gigantisch. Und das Tolle ist natürlich, dass man als Mitarbeiter Zugriff darauf hat. Und da muss ich sagen, da profitiere ich sehr von. Nicht nur im Fotobereich, auch in allen anderen Bereichen. Wenn ich was wissen will, ist das Erste, wo ich nachschaue, bei denen. Und ich finde fast immer was. Und das reicht mir dann meistens aus. Ich bin Gott sei Dank autodidaktisch ganz gut dabei. Also mir reicht so ein kurzer Input und dann kann ich mich da sehr gut einarbeiten in die Dinge. Kaufe aber auch tatsächlich noch Bücher. Ja, also ich habe mir auch zur Studiofotografie ein paar Bände gekauft, die sehr interessant sind. Ja, und es gibt da auch natürlich auf moderne Art und Weise auch noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, denen ich folge im Netz, die auch Tutorials anbieten, teilweise auch ganze Seminare und Kurse, wo ich dann natürlich auch von profitiere. Und ja, wenn man so im Internet unterwegs ist, eigentlich, du kennst es ja auch, man interessiert sich für bestimmte Themen und irgendwann ist die Timeline nur noch voll mit diesen Themen. Und dann sieht man das und jenes und so kommt halt ständig auch Input da rein, den ich auch weiter verfolge dann. Aber prinzipiell bereite ich mich grundsätzlich immer vor. Doch, ja.
Sehr, sehr gut. So muss das sein. Dann, wie sieht das mit der Vorbereitung mit so einer Hochzeit aus? Du machst ja jetzt, sage ich mal, mehrere Gebiete. Fokussieren wir uns noch ganz kurz auf die Hochzeit. Ganz normal, sage ich mal, Ganztagsreportage. Was ist in deinem Rucksack mit? Oder hast du überhaupt einen Rucksack? Hast du eine Kamera? Nimmst du einen Koffer mit? Bulli? Wie sieht das aus?
Ich habe einen Koffer, tatsächlich. Einen Rollkoffer, ja. Weil ich hatte vorher mal einen normalen Koffer oder eine Tasche war es sogar nur und das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Ja, und ein normaler Koffer ist halt übelst. Ich habe jetzt letztes Wochenende eine Hochzeit geshootet wieder, wo es wirklich, das ist an der Lahn gewesen und da geht es unten von der Dorfstraße einen richtig steilen Berg rauf bis oben in diese kleine Kapelle. Und wenn man das mit Taschen hochgeht, dann fotografiert man nicht mehr. Ja. Ja, und da ist dann so ein Rollkoffer, der ist dann angenehm, den kann man ein bisschen hinter sich herziehen. Und da ist alles drin, was ich brauche. Ja, was nehme ich mit? Ich habe halt meine Kameras. Ich fotografiere eigentlich immer mit zwei Kameras, habe aber auch noch eine dritte in Reserve dabei. Für alle Fälle, falls mal wirklich irgendwas ist oder eine kaputt geht. Mehrere Objektive. Ja, Blitze, ich habe zwei, einen etwas größeren, einen etwas kleineren Blitz, auch für zum Entfesseltblitzen, was ich ab und zu, also wenn überhaupt, meistens bei den Feiern abends dann mache. Stativ, ja. Achso, und so eine spezielle kleine Tasche, die ich gerne zum Paar-Shooting auch mitnehme, da sind so viele Kleinigkeiten drin, wie Taschentücher.
Falls du weinen musst, oder?
Ja, ich genau, wenn wir die Fotos sehen. Nee, also Taschentücher, da gab es schon ein paar tolle Beispiele. Also wenn man dort Kunden hat und denen auch noch helfen kann, was nicht direkt was mit der Fotografie zu tun hat, dann sind die sehr glücklich und fühlen sich auch aufgehoben. Also ich bin ja ein Dienstleister in der Form und ich möchte ja gerade einem Hochzeitspaar den schönsten Tag ihres Lebens noch schöner machen, um es mal so auszudrücken. Ja, die sollen sich zufrieden fühlen, die sollen sich glücklich fühlen und wenn ich da unterstützen und helfen kann, dann tue ich das. Und das ist auch manchmal dann ganz gut, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, die Braut sich ein Tränchen wegdrückt, wenn man dann ein Taschentuch reichen kann oder man drückt dem Bräutigam eins in die Hand und sagt, hey, wenn deine Braut anfängt, dann nimm das Taschentuch und gib ihr das, dann ist die glücklich. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, dann habe ich, ich nehme so meistens eine weiße Decke, ist das eine Leinendecke, die man für auf den Boden legen kann. Die nehme ich mit Puder, so ein bisschen Sachen auch zum Saubermachen, frische Tücher, um sich die Hände abzuputzen, weil wenn man so beim Paar-Shooting vor allen Dingen in der Landschaft unterwegs ist, dann sammelt sich doch das eine oder andere gerade unter den Kleidern der Damen ein und da muss man dann ab und zu mal ein bisschen säubern und oder zumindest wenn man dann was dabei hat, sind die ganz glücklich. Für Kinder auch immer so ein bisschen was wie heißen die Dinger, wo man Luftblasen mitmachen kann und sowas, sowas in der Richtung.
Ja, jawohl. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, eine Drohne nimmst du auch ab und zu, habe ich glaube ich. Ja. Gesehen, genau. Hast mit, was für eine Drohne nutzt du aktuell?
Ich nutze die Mavic, die jetzt aktuell auf dem Markt ist. Muss aber dazu sagen, es wird immer schwieriger, ja, weil ganz früher war es überhaupt kein Problem. Ich habe von Anfang an auch alles korrekt gemacht, also auch immer noch. Wir haben die Versicherung dafür, ich habe die Scheine dafür. Aber früher war das halt einfach so, dass wir beim zuständigen Landesluftfahrtamt angerufen haben, haben gesagt, was wir machen wollen und haben die Freigabe bekommen. Und mittlerweile ist das bis auf die Bereiche, die natürlich frei sind. Aber da es halt bei mir bei den Aufträgen fast immer um Menschenmengen geht, ist das nicht ganz so ohne. Ja, und machst dann also tatsächlich auch nur auf Anfrage noch. Bisschen was anderes ist es im Businessbereich. Also da haben wir dann schon öfters die Drohne auch im Einsatz, weil eigenes Werksgelände und so weiter, da bestimmt der Inhaber, was gemacht wird und dann können wir auch aufsteigen. Ist ein bisschen was anders, als wenn man über eine Bundesstraße fliegen muss, um die Hochzeitsgruppe zu fotografieren.
Schon mal was passiert? Schon mal einen Baum mitgenommen oder so?
Gar nicht. Nee, nee.
Sehr gut. Wo muss das sein? Du bist ja
Also,
geübt.
natürlich ist mir die Drohne, mir ist auch eine andere Drohne schon abgeschmiert, aber nicht bei der Arbeit, sondern eben beim privaten Üben. Ja.
Vollgas, wolltest
Meistens,
gucken, was sie kann, ne?
nee, ich bin in so einen Wald, so einen Feldweg, der in den Wald reingeht, reingeflogen. Und auf der Position, wo ich stand, konnte ich nicht sehen, dass bereits davor ein paar Äste runterhingen. Und dann hat es einen kleinen Ast hat es zerbröselt und der hat die Drohne dann so richtig in den Sinkflug versetzt und dann ist die, ich glaube, Brombeeren. Ja, Brombeeren war es. So richtig schön in die Brombeeren rein und hat sich da dann selbst zerhagelt. Ja, also das war nicht so witzig. Ja. Aber ein
Das
Freund von
glaube
mir
ich.
ist eine Drohne über dem See abgestürzt, auf Nimmerwiedersehen. Das ist noch
Ach
viel
du
schlimmer.
Scheiße, das ist noch schlimmer. Ist er hinterhergesprungen, ne?
Ja,
Abhinder.
also er hatte die Ambition, ins Wasser zu gehen, aber das war in Wintermonaten. Also ich glaube, mit den Füßen war er drin und hat er sich anders überlegt.
Dann auch
Also ich wäre da auch
überlegt,
nicht
ne?
reingegangen. Es war zu kalt. Die wäre auch weg gewesen, weil das war ziemlich tief da.
Mensch, aber die muss doch oben, muss sie nicht oben schwimmen aus
Ja, aber
Plastik mal?
die war eine ganze Ecke draußen, wo die runter ist. Und bis der da
So.
gewesen ist, ist die voll Wasser und dann sinkt die ja. Also das
Hm,
ist.
schade.
Ja, naja. Das war eine Taifun, also kein billiges Ding.
Hat er geweint wahrscheinlich da noch, ne? Mit
Ja.
den Füßen im Wasser.
Vor allen Dingen hat die Versicherung nichts bezahlt, weil Eigenverschulden, das war. Nee, so ganz so schlimm war es bei mir noch nicht. Also ich hatte da eine selber zur Hage, die konnte ich aber wieder reparieren und dann, ja.
Okay, dann, was für Objektive? Du hast gesagt, du nimmst Objektive mit. Gibt es da irgendwelche Lieblingsobjektive, Festbrennweiten, Zoom-Objektive? Was nimmst du so mit?
Also meistens habe ich dabei einen Zoom tatsächlich bis 400, wo ich sehr gut mit zurechtkomme. Dann habe ich zwei Festbrennweiten, 35, 55, wo ich mit fotografiere und das Standardobjektiv, was vorne drauf ist, wo ich ja, eigentlich in der Kombination am besten mit zurechtkomme. Von der Kombi habe ich immer, ich habe zwei Lumix-Kameras, die ich mit so einem Tragegurt trage und an der einen habe ich immer die Festbrennweite dran oder das Tele und an der anderen eben das normale Zoom, wo ich normalerweise alles mit abdecken kann. Da kriege ich jede Situation.
Hast du dann so einen stylischen Hochzeitskameragurt, so wie alle?
Stylisch ist der nicht. Ich muss mir da mal einen neuen kaufen. Das ist so ein, das Ding sieht ein bisschen komisch aus, weiß ich nicht, so braun.
Ja, die
Ich habe
sind
jetzt
doch
letztens
Leder.
von.
In der Regel sind die immer braun und dunkel. Ich habe auch einen, der hängt da.
Ja, ich glaube, ich muss mir mal irgendwie so einen schwarzen kaufen, weil ich hatte schon den einen oder anderen witzigen Kommentar, wo ich bei der Hochzeit das Ding angelegt habe. Und das, glaube ich, ist, wenn man so einen etwas anderen Gürtel hat, vielleicht
Ja,
nicht
habe ich auch
sinnvoll.
schon. Habe ich ja, als ich das meine Instagram-Story gepostet habe, kamen dann auch ganz komische Kommentare. Aber ich weiß nicht, woher die Leute das sonst kennen. Also, da haben
Naja, also
einige.
manche haben halt andere Hobbys. Nee, aber genau, so ist erstmal so ein einfacher Gurt, funktioniert super, aber ja, ist im Prinzip für mich ein Mittel zum Zweck. Und ich habe anfangs mit so zwei normalen Umhängegurten gearbeitet, aber das ist Chaos. Dann knallen die Kameras
Ja.
zusammen und das will man nicht. Und irgendwann habe ich mir das Ding dann mal kurzfristig tatsächlich für ein Hochzeitsshooting noch angeschafft und ja, seit der Zeit nutze ich das. Wichtig für mich ist, ich muss die Kamera schnell abnehmen können, aber ich muss auch im Tragegeschirr fotografieren können. Das geht beides mit diesem Gurt.
Sehr, sehr gut. Dann, wir kommen jetzt von der Hochzeit weg. Bilder sind in the Tash. Jetzt geht's ab zur Bildbearbeitung. Allgemein, wie siehst du das, Bilder stark bearbeiten oder eher natürlich lassen?
Also erstmal ist es Kundenwunsch. Das wird ja vorher mit dem Kunden abgesprochen. Ich
Aber du hast
möchte
ja so einen
halt,
Stil, ne? Du hast ja so einen gewissen Stil so.
ja, wobei das tatsächlich auch häufig der Kundenwunsch ist. Weil die sehen halt meine Aufnahmen und sagen, das gefällt uns super gut, das hätten wir auch gerne. Und das tendiert so immer mal so ein bisschen natürlich dazu, dass ich auch versuche, was Neues mal einzubauen. Aber da ich ja gerne, ich verstehe mich so ein bisschen als Hochzeit, als jemand, der eine Hochzeitsreportage fotografiert, selbst wenn es nur einen kleinen Bereich ausmacht, der gesamten Hochzeit. So dass ich also auch verschiedene Dinge drumherum aufnehmen möchte. Und das versuche ich schon in gewisser Weise in einem bestimmten Stil umzusetzen. Beim Paarshooting sowieso, weil das sollte dann auch wie aus einem Guss im Prinzip aussehen, finde ich, für das Pärchen. Und ja, ansonsten. Ja, muss ich sagen, bearbeite ich eigentlich jedes Bild. Doch, also es wird jedes Bild gesichtet, es wird aussortiert und dann entsprechend jedes Bild nachbearbeitet. Mal schneller, mal etwas länger.
Wie lange brauchst du ungefähr, wenn du jetzt, sag ich mal, so eine Ganztagsreportage hast, bis du die fertigen Bilder den Kunden zuschickst?
Also die Frist bei mir ist standardmäßig 6 Wochen. Das ist aber immer die maximale Zeit. Ja, das kommt halt darauf an, wie viele Aufträge man hat und dass ich dahinter nicht in Zeitbedrängnis, in Zeitnot komme, sind es immer die 6 Wochen, die angegeben sind. Meistens schaffe ich es aber, ich sag mal, im Durchschnitt innerhalb von 2 Wochen bin ich fertig. So, und da, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, reine Arbeitszeit würde ich sagen, Bildbearbeitung sitze ich dann nochmal circa 2 Tage dran. So,
Das ist
Durchschnitt.
auf jeden Fall nicht ohne. Ja, dann, und jetzt fragen sich die Leute, ja, du drückst da nur auf den Auslöser, ne? Wo, warum so viel auf einmal? Was, wo kommt der Preis her? Das bisschen Knipsen da, das kann ich mit dem Handy machen.
Ja, und man hat ja auch immer das Problem, dass man, wenn man bearbeitet, dann sieht man auf einmal, Mensch, ach, da hinten, ach, das sieht nicht so gut aus. Und dann, auch wenn es nicht wirklich im Angebot drin ist, dann macht man doch noch die ein oder andere kleine Retusche. Und das kostet halt wirklich immens viel Zeit. Also ich habe Fotos, da geht es sehr, sehr schnell. Aber ich habe auch wirklich Fotos, wo man sehr viel Arbeit reinsetzen muss, weil einfach auch keine andere Möglichkeit da war zu fotografieren. Und wie gesagt, man möchte ja die schönsten Fotos schon für das Brautpaar abliefern dann
Ja,
da.
man will ja so seine eigene Arbeit dann auch im Bestmöglichen abgeben. Und selbst wenn es nur, sage ich mal, eine Minute ist bei einem Bild länger, weil man da irgendwas hinten nochmal wegmachen will oder sowas, wenn das halt 100 Bilder sind, dann sind das mal schnell 100 Minuten, die dann halt einfach mal bei dem einen Auftrag halt mehr drauf sind, ne? Also das geht schnell, so mit der Bild bearbeiten, da kann man
Genau, viel Zeit verlieren.
Tage sitzen auf jeden
Ja,
Fall.
ach so, und was ich natürlich auch noch mache, dass der Workflow entsteht so ein bisschen. Paar-Shooting, habe ich gesagt, auf jeden Fall aus einem Stil, aber vielleicht noch so die Glückwünsche, die sind auch ziemlich ähnlich alle. Was aber so drumherum entsteht, bis hin zu ganz normalen Gruppenaufnahmen oder wenn die Gäste sich das erste Mal wieder sehen oder das Brautpaar begrüßen, das versuche ich relativ natürlich zu halten. Ja, ich möchte allerdings so einen kleinen Bearbeitungstouch immer drin haben, damit man eben sieht, das ist nicht das Foto vom Smartphone, vom Nachbarn, sondern das hat ein Profi gemacht, aber trotzdem so natürlich wie möglich.
Sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich für eins entscheiden und kannst dich gerne ein bisschen die Sache ausformulieren. Tageslicht oder Kunstlicht?
Bis auf Feiern abends, Tageslicht.
Okay. Gibt es da einen besonderen Grund? Findest du das Licht besser? Findest du es einfacher, weil du musst nichts aufbauen?
Ist schwierig, es kommt ja auf die Aufträge an. Also ich habe jetzt gerade die Hochzeitsfotografie im Kopf gehabt. Ja, da ist das Licht besser, finde ich auf jeden Fall. Wie Kunstlicht. Und gerade bei der Feier, da hat man nicht viele Möglichkeiten aufzubauen. Also entweder Aufsteckblitz oder vielleicht gerade mal 2 Stück entfesselt. Und ich finde auch einfach, dass das natürliche Umgebungslicht das schönere Licht. Im Studio sieht es natürlich wieder anders aus, ganz klar.
Okay, dann analog oder digital?
Digital.
Mensch, Michael, du hast ein schönes Dunkelkammer gebaut. Die muss
Ja,
wieder aufleben.
ich habe aber noch viele andere Dinge gemacht, die ich heute nicht mehr tue. Nee, also ich würde vielleicht aus Spaß würde ich nochmal analog fotografieren, aber digital.
Sehr gut. Dann Spiegelreflex oder spiegellos?
Spiegellos.
Sind die, was hast du gesagt, Lumix, die neuen, sind das spiegellose?
Nein, nein, nein. Das ist ein Spiegel. Aber ich hab die Möglichkeit halt trotz alledem lautlos zu fotografieren. Aber die nächste Generation, die ich anschaffen werde, die wird komplett spiegellos sein,
Sehr
glaube
gut.
ich.
Und dann gehst du wieder zu Canon, zur guten Seite der Macht.
Was haben?
Dann, Schwarz-Weiß oder Farbe? Muss dich entscheiden.
Das kann man nicht. Der Schwerpunkt selbstverständlich Farbe. Aber es gibt einfach Bilder, die schwarz-weiß.
Nein, es geht ja um dein. So, es gibt eine Welt, es gibt nur eine von den beiden Sachen, dann wäre alles entweder schwarz-weiß oder, also du musst dich nicht
Farbe.
wegen des Kunden halt entscheiden, aber Farbe wär's.
Farben kann man spielen. Wir Menschen sehen die Welt in Farbe und
Ja, aber in einer schwarz-weiß Welt, da würde das keinen auffallen, weißt du, da würde man ja auch nicht sagen, ja, Farbe kennt ja keiner dann, dass es Farbe gibt.
deswegen habe ich ja beides gesagt, aber darf ich ja nicht als Farbe.
Das nicht. Gut, dann Farbe. Aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau? Damit ist gemeint, aufwendiges Shooting, keine Ahnung, da im Studio eine Stunde vorher alles Requisiten, dies, das, jenes, Model muss Kleid und keine Ahnung was. Oder einfacher Aufbau ist, stelle ich hin, ich mache Foto und gut ist.
Planung, Aufbau.
Ja, schön gerne so ein Shooting, wo ein bisschen mehr Fleiß vorab schon mit
Ja,
reinfließt.
allein was, wenn du das Studio konkret ansprichst, allein Positionen der Lampen und Blitze, das wird vorher alles genauestens. Ich habe sogar eine kleine eigene Mappe, die ich mir angelegt habe, wo jede Position der Lampe für bestimmte Lichtgeschichten drin steht, sodass ich das schnell nachbauen
Hast du das
kann.
schon ein Buch geschrieben, Michael?
Nein, kein Buch, es ist eine Mappe. Eine
Ja, aber
Mappe.
du schreibst noch, oder? Schreibst noch ein Buch
Ja.
dazu?
Wer weiß, wenn ich mal in Rente gehe, da habe ich wieder Zeit dafür.
Sehr gut, da kommt noch das neue hier Lichterbuch von Michael Rüttger.
Ja. Jetzt, das ist ein spannendes Thema. Das macht Spaß.
Das neue Blitzbuch von Michael Rüttger.
Ja, genau.
Dann Foto oder Film?
Bist du noch? Ah? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Ich
Jetzt
hatte gerade einen Hänger hier.
kommt kein Problem. Foto oder Film? Ja, warum? Was gibt dir der eine Schuss anstatt ein Video?
Der Moment. Das Video, ich liebe Video und ich drehe es auch gerne. Aber ich finde das Foto in vielen Bereichen einfach schöner. Es ist der Moment, den man festhält. Es ist das Fenster in vergangene Momente unseres Lebens. Und oder was auch immer, selbst beruflich ist es so, dass das ein Bild genau einen Punkt der Aussage wiedergeben muss. Bei einem Film hat man da mehrere Möglichkeiten. Ich will nicht sagen, dass es leichter ist, aber deswegen gefällt mir das in einem Foto besser, viel besser.
Sehr schön. Dann, was ist die Fotografie für dich?
Faszination. Das ist aber keine Ja-Nein-Frage, ne?
Nee, nö.
Aber
Wie da bin ich schon durch.
Faszination. Natürlich Beruf, kann ich ja mittlerweile auch so sagen. Herausforderung. Ein großer Lebensinhalt. Ja.
Sehr schön. Was würdest du tun, wenn es die Fotografie nicht geben würde? Foto und Film würde es nicht geben.
Weitere Webseiten schreiben oder irgendwelche Oberflächen, keine Ahnung, Trainings aufnehmen, irgendwas anderes, was mir Spaß macht.
Okay, weil sonst es gibt auch Leute, die sagen, malen oder so, dann haben wir ein anderes Hobby. Hast du keinen Maler, nicht begnadet?
Überhaupt nicht. Also ich kann's relativ gut sogar. Ich kann gut skizzieren, was man ja auch für die Werbung und so weiter braucht. Aber das gibt mir gar nichts, ganz ehrlich. Ich habe es mal probiert, aber nein.
Okay, ja, mein Lieber, dann sind wir doch schon tatsächlich einmal durch. Gibt es irgendein cooles Thema oder irgendwas in der Hochzeitsfotografie in deinem Studio, was ich nicht angesprochen habe, wo du sagst, hey, das ist noch wichtig oder das wäre noch cool, wenn das mit drin ist?
Ich eben schon gesagt habe, was mich persönlich fasziniert, ist Blitzen. Radeblitzen auf Hochzeiten, was ich sehr, sehr gerne mache. Also es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die das überhaupt nicht gerne machen. Aber ich liebe das gerade vor allen Dingen abends bei der Feier und das finde ich ein super spannendes Thema. Ja. Und bei der Feier hat man auch die Möglichkeit als Fotograf auch selbst bei einer Auftragsarbeit ein bisschen zu experimentieren, weil man hat halt mehr Zeit wie bei der Trauung oder sonst irgendetwas. Und da finde ich, kann man sehr, sehr spannende Effekte machen. Doch.
Jawohl, sehr, sehr gut. Ja, dann für die Leute, die gerne bei dir mal ein Shooting buchen möchten, ne? Es gibt ja auch Leute, auch bei mir sind zwar viele Fotografen Firmacher, aber die, wenn die heiraten, brauchen sie natürlich, können sie das ja nicht selber filmen. Das heißt, da brauchen sie jetzt zum Beispiel einen guten Michael. Wie kann man dich am besten erreichen? Wo kann man dich am besten kontaktieren?
Ja, am besten über meine Website. Ganz simpel, Michael-Rüttger mit UE-TTGER.de. Da findet ihr alles weitere, Kontaktdaten und so weiter. Hier über Facebook, über Insta. Auch da bin ich unterwegs und dann habe ich auch noch eine Telefonnummer. Ich stehe im Telefonbuch, also jede
Auf
Menge Kontaktmöglichkeiten.
LinkedIn die
LinkedIn,
Kurse über die
LinkedIn.
Amazon-Bücher, egal was hier, irgendwo findet man dann schon was.
Richtig. Genau.
Und ja, dann würde ich sagen, mein lieber Michael, vielen Dank für die Zeit, vielen
Sehr
Dank für
gerne.
die Insights.
Sehr
Vielleicht
gerne.
machen wir bald mal nochmal so eine Studiotour, da bin ich mal gespannt hier auf dein 7 Meter langes Studio, was da alles so gibt, was für Blitze du hast und was für Equipment. Dann wünsche ich dir einen hervorragenden Abend, ne? Und dann sehen wir uns morgen wieder im Live-Call, 17 Uhr, ne?
Alles klar.
Bis
Bis
dann.
dann. Danke,
Ciao,
Edmund.
ciao.